Geziert, der Reichweiten-Podcast mit Fabio Bacigalupo von Podcast-Plattform.
So, hallo, willkommen im Geziert, der Reichweiten-Podcast. Heute live, aber natürlich nicht live, weil wir sind ja ein Podcast mit Micha von Podmon.
Hi, ja. Grüße Fabio.
Tachchen, lange nicht gesehen.
Exakt.
Aber heute schon gut ausgetauscht.
Wiedererkannt.
Ja, du bist aus der Gegend angereist und auch mal wieder auf einem Podcast-Event.
Und ich freue mich, hier zu sein bei Leipzig Lauscht.
Genau, das war das Podcast-Event. Ich auch. Schön, was Matthias hier auf die Beine gestellt hat. Und ihr seid ja auch Unterstützer der ganzen Veranstaltung.
Korrekt. Ja,
als Sponsor, aber deswegen sind wir heute nicht hier, sondern wir wollen über Reichweiten im Podcasting sprechen. Du guckst dir die Daten getrieben an, die ganzen Reichweiten. Was habt ihr denn da inzwischen für Produkte? Also Podmon ist ja so euer Podcast-Aushängeschild und darunter kann man ja mittlerweile verschiedene Dinge tun.
Genau, also ich erkläre es vielleicht ganz kurz. Wir sind mit Podmon damals gestartet mit der Idee, ein Google Alerts für Podcasts zu starten. Das heißt also, es ist sehr schwer, Podcast-Inhalte nachzuvollziehen oder zu finden. Und unsere erste Idee war, Podcasts mit einem Alert-Mailing zu verbinden und dann dich direkt in das Transkript oder auch in die Episode zu schicken, um nachzuhören, wenn dein Keyword, dein Name, deine Marke erkannt wurde. Das war 2021, sind wir gestartet und fast forward haben wir uns natürlich in dem ganzen Thema Contextual Intelligence sehr viele Anwendungsfälle erschlossen, wo wir mit unterschiedlichen Kunden zusammenarbeiten. Einerseits natürlich das Thema Markenbeobachtung ist ein spannendes Feld und wir arbeiten natürlich auch mit verschiedenen Vermarktern zusammen, um das Thema Werbereichweiten, Werbemonitoring zu erschließen. Dort gibt es verschiedene Produkte mittlerweile von Brand Safety Analyse über Marktanalysen, wo macht es überhaupt Sinn, meine Marke zu platzieren, in welchem Podcast kann ich das eigentlich machen, bis hin zu Reportings zu erstellen, wo ein Clipping-Service und Reporting erstellt wurde, damit der Kunde am Ende versteht, wo ist er jetzt eigentlich gelandet, in welchen Shows. Gerade bei programmatischen Kampagnen ist das ja immer eine große Frage, wenn der Ad-Server das ausspielt. Wo bin ich denn eigentlich mit meiner Marke eigentlich erschienen? Wer hat das gehört? Dort bringen wir quasi Reports und Analysen, damit das transparent läuft. Im Kontext von Reichweiten haben wir punktuell einige Analysen gemacht, nicht zuletzt mit dir gemeinsam damals 2024 war das,
20
genau,
gewesen sein.
Wo wir wirklich nochmal richtig tief eingestiegen sind und versucht haben rauszufinden, wie hängen denn eigentlich Themen und Reichweiten miteinander zusammen, können wir vielleicht einfach nochmal kurz drüber reden nachher und wir machen halt individuell mit Publishern Studien und ich sag mal Marktrecherchen, wo wir schauen, okay, wenn Reichweitendaten bei uns vorhanden sind, weil wir kriegen natürlich keine exklusiven Reichweitendaten ran, wie hängt das eigentlich mit dem Inhalt, mit dem Markt zusammen, wo entstehen neue Shows, wie wirkt das eigentlich auf die Downloadzahlen und wie kann man sich besser positionieren, wenn man merkt, dass Reichweiten vielleicht auch in irgendeiner Form nicht so wachsen, wie man sich vorgestellt hat, wo kann man das inhaltlich anhand des Marktes mit anderen Shows vergleichbar machen, um daraus Ableitungen zu ziehen. Was machen wir noch reichweitentechnisch? Und das ist vielleicht auch eine spannende Diskussion, die wir mal führen können. Und zwar sind wir ja unter anderem auch Dienstleister für die MA Podcast Studio bei der ACMA. Und das ist natürlich ein hochkontroverses Thema, vor allen Dingen dort rauszufinden, wie Reichweitendaten über verschiedene Hoster hinweg sich eigentlich auch verändern. Und was wir dort tun ist, dass wir Reichweitendaten von verschiedenen Hosting-Plattformen vergleichbar machen und dadurch natürlich Transparenz in den Markt reinbringen, um entsprechend diese Einzelinterpretationen von IAB-Standards etc. einmal so weit tief runterzubrechen, dass daraus, ich sag mal, ein Konsens entsteht und das ganze Thema Reichweite in irgendeiner Form auch transparent gespielt werden kann. Und das ist ein spannendes Thema, weil die Interpretation des IAB-Standards für Reichweitenmessungen durchaus viele Freiheiten gibt, die man trotzdem nochmal definieren müsste, um entsprechend da auch ein Gradmesser zu finden, wo eigentlich Podcast-Reichweite, ja, wirklich, also wo ein echter User am Ende wirklich da gewesen ist.
Hast du da zwei konkrete Beispiele, wo der Interpretationsspielraum ist?
Also ich kann es mal, ich versuche mal noch abstrakt runterzubrechen. Konkrete Beispiele ist tatsächlich ein bisschen, ich sag mal, vielleicht zu schwierig, das wirklich im Detail aufzudröseln. Aber wenn man sich diese Guidelines durchliest, die von der IAB als Standard irgendwie auch rausgebracht werden, dann stellt man in der Tiefe fest, dass da noch sehr viel, ich sag mal, Feintuning notwendig ist, um diese Standards wirklich in die Realität umzusetzen. Beispiel ist, sinngemäß empfiehlt die IAB, sehr viele Maßnahmen zu ergreifen, um zum Beispiel Bot-Traffic rauszufiltern um gewisse Hörraten als wahr anzunehmen. Und ein Beispiel hier ist, wie filtere ich eigentlich Bot-Traffic raus? Ja, und man geht quasi daher und sagt, okay, was ist denn eigentlich, wie erkenne ich denn Bot-Traffic anhand der Signale der Logs? Und dort ist es so, dass wir natürlich irgendwie alles rausziehen, was irgendwie von einem Cloud-Dienst ausgelöst wird. Ja, weil ich sage, okay, ein normaler Hörer, ein Mensch ist nicht der User, der über einen Cloud-Dienst anfängt, Abrufe von RSS-Feeds durchzuführen. Ja, das ist eher unwahrscheinlich. Und dort ist eben der wichtigste Punkt zu sagen, okay, wie definiere ich diese ganzen Zugriffstechnologien? An welchen Stellen setze ich dort Ausschluss? Und an welchen Stellen ist eigentlich mein Maß des Algorithmus so gut, dass ich wirklich diese ganze Masse an Downloads, die ich habe, entsprechend wirklich auf die echte menschliche, auf den Habit sozusagen runterfiltern kann, damit ich in der Lage bin, die Zahl in irgendeiner Form rauszufiltern, die Wahrheit entspricht. Ja, und das ist sozusagen der tricky part. Und ich bin der Meinung, dass es da in den Guidelines noch viel zu viel Freiheiten natürlich auch gibt, wo halt erstmal sinngemäß gesteht hat, ja, du sollst Bot-Traffic rausfiltern. So. Wie du das aber konkret tust und was du dann eigentlich für Maßnahmen ergreifen musst, um dieser ganz vielen Details erstmal Herr zu werden, das wird quasi von Hoster zu Hoster natürlich anders interpretiert. Ja, und da bin ich der Meinung, muss man viel mehr diskutieren darüber, wo das eigentlich der Sinn ergibt und wo es eigentlich auch erstmal im Sinne des Kunden auch interessant ist, ja, an welcher Stelle das auch wirklich gewollt ist. Und diese Diskussion, da muss man sich, glaube ich, noch ein bisschen mehr stellen.
Ja, vielleicht aus eurer Sicht eines Hosters sind die Guidelines schon ziemlich umfassend und man muss das überhaupt erstmal implementieren.
Absolut, absolut, das ist ein Riesending. Also das kann ich total mir vorstellen, aber wie gesagt, also das zu implementieren ist die eine Sache, die Aufwand da und das auch nachzuhalten und das in irgendeiner Form, sage ich mal, für sich standardisiert in die Prozesslandschaft einzubauen, ist eine mega Herausforderung und diesen Interpretationsspielraum mit einem Konsens zu füllen, das ist die andere Seite, ne? Und das ist so ein bisschen noch die, ich sag mal, das ist die Herausforderung, einfach weil so dezentral funktioniert, ja, weil die Podcast-Landschaft nun mal dezentral ist, sodass jeder natürlich auch im Sinne seines Aufwand- und Nutzenkalküls da noch sehr viel Bewegungsspielraum hat, um sich selber diesen Guidelines auch anzunehmen und Herr zu werden. Ja, und dass alle IAB-standardisiert irgendwie mittlerweile die großen Plattformen agieren, ist klar, aber wie gesagt, der Teufel steckt ja im Detail und dann hat man trotzdem echt großen Versatz, wenn man sieht, was eigentlich, wenn mal eine Show von Hoster zu Hoster wandert, da gibt es schon immer diverse Unterschiede. Ne? Und die sieht man dann plötzlich erstmal, wenn man dann wirklich die Cases vergleichen kann. Ja,
ja, das ist spannend. Ist da auch irgendwer namentlich zu nennen? Wir haben, wo ihr das... Nein, okay, das ist alles.
Das machen wir
streng geheim.
Das machen wir jetzt lieber nicht. Ja. Also es gibt natürlich offizielle Zahlen und Ausweisungen, die kann man dann nach und nachvollziehen in den veröffentlichten Reports. Aber ich will es jetzt nicht auf Einzelformate runterbrechen, einfach weil es quasi ein generalisiertes Problem ist, was immer im Einzelfall natürlich spürbar wird. Aber wo man sieht, okay, wenn man gegenüber den Protagonisten im Markt, also den Agenturen und den Medienschaffenden und den Publishern, da diesen Dialog immer wieder führen kann, ne, dann ist damit schon total viel geholfen. Und ich finde, dass es ein total wichtiger Weg ist, weil am Ende, also wir kennen das aus der Social-Media-Welt, wir sind seit vielen Jahren eben Datendienstleister und bauen komplexe Systeme. Und wir haben schon 2014, 15 die ersten Trackings gebaut, wo es darum ging, Kampagnenqualität in Social-Media-Kampagnen zu messen, vor allen Dingen auch mit Landingpages und Spielen und Gewinnspielen, die wir da was gebaut haben. Und dort war es auch so, dass man natürlich einerseits die Kampagnenreichweiten von dem Facebook-Reporting gehabt hat und die Reichweiteninterpretation, die Facebook eingibt. Da haben wir ja unmittelbar gesehen, auch anhand der Zugriffszahlen serverseitig, was in der App dann tatsächlich passiert ist und wie dann quasi entlang des gesamten Funnels eigentlich die Klickstrecken waren. Dafür haben wir extra Trackings gebaut, haben wir damals, um dieser Transparenz so ein bisschen Herr zu werden. Und am Ende ist eigentlich die Essenz hängen geblieben. Niemand erzählt dir die hundertprozentige Wahrheit, aber jedes Unternehmen ist dafür verantwortlich, seine eigene Wahrheit erstmal zu bilden, ja, und sich von diesen Zahlen so gut wie möglich auch unabhängig zu bauen und zu gestalten, weil sonst man eigentlich immer so ein Stück weit in der, ich sag mal, eher Opferrolle ist. Ja? Und wenn mir so eine große Plattform eine Zahl sagt, und dann ist die natürlich erstmal glaubwürdig, weil die Plattform vielleicht glaubwürdig ist. Aber wenn man anfängt, von der Philosophie her selber sein Data Sourcing in den Griff zu bekommen, um sich die Wahrheit zusammenzubauen, dann ist es immer so ein bisschen der nachhaltigere Pfad. Das ist so zumindest unsere Philosophie geworden in allen unseren Arbeiten. Weil sonst bin ich immer abhängig von sehr unterschiedlich interpretierten Datenwelten, ja, die eben über die verschiedenen Systeme und Webseiten und Technologien hinweg immer super viel Unterschiede darstellen.
Aber brauchen wir das wirklich? Also im Fernsehen beispielsweise gibt es irgendwie in 1000 Haushalten in der ganzen Republik irgendwelche Boxen, die so ein bisschen aufzeichnen, am berühmten Präsentkorb-Haushalte.
Mhm.
Und im Podcasting können wir das schon fast auf den einzelnen User runterbrechen. Also ist es wirklich notwendig, weil am Ende sollte man eh nur für die Werbung bezahlen, die auch wirklich ausgeliefert wurde. Also man sollte eh über einen Ad-Server laufen und der Ad-Server, ja, an der Zertifizierung kann man sowieso nicht so viel drehen.
Bin ich d'accord, ist genau die Perspektive, die total wichtig und richtig ist, mit in Augenschein zu nehmen. Ich denke aber, dass sich, also aus der Sicht eines Betreibers und Unternehmers, immer irgendwie so eine, sagen wir mal, eine eigene Insel für Überdaten und Interpretationsspielräume gebildet werden muss. So. Und wenn ich quasi mich hundertprozentig abhängig mache von allen anderen, ja, und von vor allen Dingen auch amerikanischen Plattformen und deren Zahlenwerk, und sie sagen mir niemals, wie sie diese Zahl eigentlich ermitteln, dann habe ich natürlich die Herausforderung, dass ich immer abhängig bin von diesen Zahlen und dass der Kunde im Zweifel, wenn er fragt, von mir leider keine Antwort kriegen kann. So, also ich finde, Transparenz, wenn der Kunde es möchte, ist an der Stelle total wichtig, und dann muss ich zumindest wissen, wie die Zahl zustande kommt.
Ja, keine Frage, aber wir haben ja das große Glück, dass im Podcasting die Zahlen direkt bei den Hostern erhoben werden, und da haben wir ja genug Wettbewerber in Deutschland, wo man hingehen kann, die nicht amerikanische Unternehmen sind.
Korrekt.
Und die sich auch sehr viel Mühe, German Engineering, geben, die Zahlen zu erheben.
Bin ich bei dir, bin ich bei dir. Auch die Richtung ist die richtige. Wir betrachten es halt von der absolut Metaperspektive und können quasi ja über alle hinweg auch sehen, welche Differenzen es da gibt, beziehungsweise wie die eigenen Zahlen im Zweifel auch zustande kommen. Und das ist alles richtig, aber trotzdem ist es so, dass durch diese Dezentralität, also ist es zumindest ein spannendes Feld, wo ich denke so, okay, bei einem Google, also vergleichen wir es mal mit der klassischen, sag ich mal, Welt, bei einem Google muss ich der Zahl von Google glauben, ja, weil dort gibt es quasi keine Alternative. So. Oder ich kann meine eigene Website so gut tracken, dass ich quasi diese Zahl nochmal in einen Kontext setzen kann. Gleiches war 2000 in den 10er Jahren bei Facebook der Fall oder ist heute auch noch der Fall. Dort ist quasi der marktdominierende Faktor natürlich die Plattform. So, ich denke, Podcast ist da ein bisschen anders durch diese, ich sag mal, Fragmentierung und Dezentralität. Und da muss man zumindest immer wieder ein bisschen darüber diskutieren, zumindest, wer hat hier eigentlich welche Zahl auf Anschlag. Und kommt die eigentlich immer auf die gleiche Art und Weise zusammen. Und da sage ich einfach nur, und das ist sozusagen die Essenz daraus, wenn ich sage, wir machen das IAB-zertifiziert, dann reicht das einfach noch nicht. Ja, selbst weil da auch intern so viel Spielraum ist, dass da ganz viele Unterschiede trotzdem noch spürbar werden. So, und das ist so ein bisschen eine Philosophiefrage, glaube ich, am Ende natürlich auch. Ja, weil am Ende der Kunde will natürlich eine gute Zahl haben, die glaubhaft ist und sinnvoll ist. Und du hast natürlich recht, es gibt verschiedene, selbst innerhalb des Hostings mit meinem eigenen Logfiles und am eigenen Ad-Server, selbst da habe ich unterschiedliche wahrscheinlich Zahlengrundlagen, die dann wiederum trotzdem auch innerhalb eines Hosting-Ökosystems noch miteinander vereinheitlicht werden müssen. Und das ist ein riesengroßes Problem, glaube ich, was man erstmal auch technologisch vereinheitlichen muss.
Absolut, absolut.
Ja, und das ist halt aber...
Stimmen wir auf jeden Fall auch.
Richtig, genau.
Wenn wir jetzt nochmal ein bisschen runtergehen von der großen Metaebene und dem großen Ganzen auf den kleinen Publisher, Podmon, hilft das dann auch bei der Steigerung der eigenen Reichweiten?
Für uns selber als Marketinginstrument?
Wenn du ein Publisher wärst.
Wenn ich mal einen Podcast mache.
Ja, genau, wenn du mal einen Podcast machst oder wenn ich jetzt meinen Podcast irgendwie besser das Volk bringen möchte, hilft mir das auch?
Also Podmon hilft eigentlich eher auf der Discovery-Seite. Ne? Also was wir bei Podmon versuchen seit Tag 1 ist, Konsistenz in das Ökosystem reinzubringen. Wir haben damals 21, das erste, was wir gemacht haben, war, dass wir mal alle Kategorisierungen von RSS-Feeds ausgewertet haben vom ganzen Markt und haben da auch schon festgestellt, wow, es gibt offensichtlich Plattformen da draußen, die dürfen ihre eigenen Kategorien, wo der Creator seine eigene Kategorie erfinden darf, in welchem der Podcast plötzlich stattfindet. So, also da gab es keine Konsistenz. Was haben wir daher gemacht? Wir haben gesagt, okay, wir gehen quasi bottom-up vor und wir können jedes Transkript sauber kategorisieren. Wir machen das alle 30 Sekunden, haben wir ein Label von einem standardisierten, auch an IAB angelehnten Kategorienbaum, und jetzt können wir quasi in 30 Sekunden Häppchen worüber wird in dem Podcast gesprochen, jedes Label vergeben. Das summieren wir auch auf die Episode und summieren das auf den Podcast auf. Was bringt uns das? Es bringt uns einerseits eine konsistente Analyse über die Zeit hinweg, welche Themen eigentlich in den Podcast stattfinden, beyond der Kategorie, in denen dieser Podcast beim Hoster angelegt wurde. Wir können quasi Trends analysieren, aber wir sehen halt auch, wo mehr über welche Themen plötzlich schwerpunktmäßig gesprochen wird. Und wenn ich jetzt quasi von der Discovery-Seite komme und sage, mich interessiert ein Podcast im Bereich Pferdesport, ja, oder Yoga oder ein sehr nischiges Thema, dann sind wir in der Lage, dem Nutzenden eben die Information zu geben. Hier gibt es übrigens 400 Podcasts, die über dieses Thema reden. hier hast du eine Liste, hier siehst du, wer da am meisten drüber spricht, schau doch halt mal rein. Also wir bauen quasi von unten nach oben die Discovery auf, sodass wir unabhängig von Reichweitendaten die Informationen in die Hoheit der Informationen einfach nur kommen und sagen, okay, was interessiert dich für ein Thema? Hier ist es, wir machen sogenannte kontextuelle Charts, wo wir quasi auch ein Ranking ausspielen. Wer spricht am meisten über folgendes Thema im Kategorie Sport, zum Beispiel Handball oder Wasserball? Ja?
Wie dynamisch sind denn eure Kategorien? Also, weil Themen entwickeln sich ja auch weiter, die vielleicht noch gar nicht in so einem Kategoriebrunnen drin waren.
Absolut.
Vielleicht eine KI, also das hätte ja auch schon seit den 60ern drin sein können.
Ja.
Aber
das ist genau die Herausforderung. Wenn du richtig semantisch dynamisch baust, wirst du natürlich niemals Vergleichbarkeit herstellen können. Ja? Weil was am Anfang des Jahres gesprochen wird und was in der Mitte des Jahres gesprochen wird, können komplett unterschiedliche Themen sein. Du musst sozusagen ein Klassifizierungssystem bauen, wo du den breiten Markt der Themen abbildest, wo du aber konsistent Podcast- oder Episodenbestandteile darin einordnen kannst. Sonst schaffst du es quasi nicht, von einem Jahr oder einem Monat auf den anderen irgendein von konsistent und exploration-fähig zu sein. Das heißt, wir müssen uns diesem Standard irgendwie nähern und wir haben irgendwie uns die Apple-Kategorien angeschaut und wir haben uns die Spotify angeschaut. Die sind halt super flach und wir sind dann quasi in die IAB-Tier 1 bis 4 Bäume reingelaufen, die in sich natürlich auch irgendwann verschwimmen und haben gesagt, okay, wir ziehen das noch ein bisschen glatt, dass es abgrenzbar ist, weil auch ein Algorithmus natürlich dann nicht mehr irgendwann in einer bestimmten Tiefe weiß, wo er es reinsortieren soll. Und dann nehmen wir das sozusagen als Anhaltspunkt, weil das hat der Markt gelernt, das versteht der Markt. Und so können wir es quasi über alle Zeiten hinweg immer in diese Schubladen einsortieren. Und wenn ein Podcast plötzlich über was anderes spricht, hängen wir natürlich diesen Podcast dann auch in diesen anderen Baum mit rein. Ja, dann bedient er vielleicht 3, 4 Bäume und das geht dann bis auf Episodenebene runter, dass ich mich da orientieren kann.
Kann ich sehen, welche anderen Podcasts auch thematisch die gleichen Themen bedienen wie
ich? Exakt, genau. Also ich hange mich quasi oben rein.
Also ist es auch öffentlich sichtbar oder ist das nur ein internes Wissen bei euch?
Nö, das ist sichtbar. Also man kann das auch, ohne sich registrieren zu müssen, kann man das bei Podman erkunden und sieht dann immer so einen Ausschnitt erstmal, die ersten Top 5 oder 10 Shows. Dann kann man sich natürlich auch registrieren, dann kann man kostenlos auch die große Bandbreite entdecken. Und das ist ein Thema, das haben wir jetzt ausgerollt. Das haben wir vorher nur intern gemacht für Reportings, Analysen, Marktstudien. Und das haben wir jetzt quasi ins Tool reingebracht, damit es jeder erstmal sich so ein bisschen erstmal ein Gefühl dafür entwickeln kann. Und da sind wir permanent am Weiterentwickeln, weil wir natürlich noch gar nicht wissen, okay, wie schneiden wir das? Ist ein Trend jetzt eine Woche oder einen Monat lang? Also wie sliced man das jetzt eigentlich so, dass das von der Nutzersicht her irgendwie auch Gewinn bringt und irgendwie aufschlussreich ist.
Ja. Gut, ich glaube, unsere Zeit hier ist um. Wir sind im Van, die am nächsten Gäste stehen vor der Tür.
Es wird warm.
Genau, die müssen ja auch aufnehmen. Der Kopf raucht. Ich hoffe, ihr habt einen guten Einblick bekommen, was Podman alles leisten kann. Schaut es euch an, podman.io. Noch eine ganz klassische IO-Domain. heute würde man...
Das war 21, der Scheiß.
Ja, genau, Pod.ai machen. Dot.ai, genau.
Auf jeden Fall.
Ja, danke dir, Micha.
Danke, Fabio.
Du stehst immer für alle weiteren Fragen zur Verfügung.
Jederzeit gerne.
Ja, danke haben liebe Hörer und Hörerinnen, die bis hierhin durchgehalten haben und bis zur nächsten Folge von Gezielt, der Reichweiten-Podcast.
Ciao, ciao.
Ciao.
Du hörst Gezielt, der Reichweiten-Podcast. Hier geht es jeden Monat um Aufbau, Messung und Nutzung von Podcast-Reichweiten. Abonniere jetzt, wenn du die nächste Episode nicht verpassen möchtest. Wir freuen uns auch über deinen Kommentar und deine Bewertung. Wie hat dir die Episode gefallen? Sende dein Feedback gern an gezielt@podcaster.email.